Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Hauptversammlung beim Autobauer Volkswagen heute in Berlin. Gestern Abend schon kam die Entscheidung, dass VW 1 Milliarde Euro in eine Batteriezellfertigung in Salzgitter investiert. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hochzufrieden.
Volkswagen geht klar in Richtung E-Mobilität. Und wir als Betriebsrat haben immer gesagt, dass 40% der Wertschöpfung am Auto die Batterie ist. Und wenn wir jetzt in Salzgitter ein Werk aufbauen mit der neuesten Batterietechnologie, wir haben ja auch schon unsere Center of Excellence in Salzgitter, glaube ich, das ist ein super Weg und wird wahrscheinlich so zwischen 600, 700, vielleicht bis zu 1000 Arbeitsplätzen in der ersten Stufe bringen.
Außerdem schauen wir auf die Lage der Sparkassen anlässlich des Sparkassentages und wie immer in die Wirtschaftskommentarspalten der Zeitungen. All dies in dieser Sendung, die wir aber beginnen wollen mit einem spektakulären Urteil, das heute Nacht aus den USA gekommen ist. Das Bayer-Tochterunternehmen Monsanto muss einem an Krebs erkrankten Paar mehr als 2 Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen. Ute Schünz.
Bayer hat auch den dritten Prozess wegen eines umstrittenen Unkrautvernichters seiner US-Tochter Monsanto verloren. Das Mittel enthält den Wirkstoff Glyphosat. Die Geschworenenjury im kalifornischen Oakland hat den Konzern zu einer Schadenersatz- und Strafzahlung von umgerechnet etwa 1,8 Milliarden Euro verurteilt. Geklagt hatte ein Rentnerehepaar, das Glyphosat für seine Krebserkrankung verantwortlich macht. Man sei von der Entscheidung der Jury enttäuscht und werde gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen, schrieb Bayer in einer schriftlichen Stellungnahme. Das Urteil stehe im Widerspruch zur Einschätzung der US-Umweltschutzbehörde EPA und weiterer Regulierungsbehörden. Sie kämen zu dem Schluss, dass Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung sicher und nicht krebserregend sei. Die Kläger dagegen hätten der Jury gezielt ausgesuchte Studien präsentiert, die erhebliche Defizite aufwiesen. Das Urteil ist für Bayer brisant, denn mit jedem verlorenen Prozess steigt der Druck auf das Unternehmen, sich außergerichtlich mit den Klägern zu einigen. Das könnte für den Konzern sehr teuer werden. Insgesamt sieht sich das Unternehmen in den USA mit rund 13.400 Klagen konfrontiert. Die beiden ersten Prozesse hatte Bayer in erster Instanz verloren und ist zu einer Schadenersatzzahlung von jeweils etwa 70 Millionen Euro verurteilt worden. Der Konzern hat in beiden Fällen Berufung eingelegt.
Und dieses Urteil und den Bericht von Ute Schünz nehmen wir mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meinen Kollegen Konrad Busen. Herr Busen, erneute Niederlage für den Bayer-Konzern. Wie kam das denn bei Ihnen an der Börse an?
Nicht gut, Herr Kindermann. Der Bayer-Aktienkurs sinkt um knapp 2% heute auf 55,43 Euro.
Dann wollen wir das etwas vertiefen, auch wenn diese Schadenersatzsumme ja möglicherweise in dieser Höhe am Ende nicht kommt. Bayer will Rechtsmittel einlegen. Ist der Konzern durch den Kauf von Monsanto und die daraus entstandenen Risiken denn inzwischen ernsthaft bedroht? Wie sieht man das bei Ihnen?
Ja, eine Frage, die ich auch Daniel Saurenz gestellt habe, kurz vor unserer Sendung. Er ist im Analystenteam von Feingold Research. Zuerst habe ich mit ihm allerdings auch nochmal auf den Aktienkurs geguckt. Der stand nämlich vor fast genau 3 Jahren, kurz bevor die Gerüchte über die Monsanto-Übernahme hier an der Börse zum ersten Mal aufkamen, bei rund 100 Euro, also fast doppelt so hoch wie jetzt. Was sagt der Analyst dazu?
Diese Vergleiche sind natürlich immer schwierig, wenn man rückblickend sagt, an genau dem Tag begann es und da war der Wert da und dort. Da müsste man den Gesamtmarkt noch in Relation dazu setzen. Aber ohne Zweifel kann man sagen, Monsanto hat Bayer die Hälfte ihres Börsenwerts gekostet, über den Daumen.
Und was sagt Ihnen das?
Der Deal war auf erste Sicht zumindest mal kein guter.
Ihre Antwort impliziert, es gibt auch eine zweite Sicht?
Ja, da müsste man weit, weit in die Zukunft gucken und sagen, kann Bayer das abarbeiten, was da jetzt an Klagen auf sie zukommt? Aber da muss man schon sehr viel positive Fantasie mitbringen gerade.
Wenn man einfach mal hochrechnet, wie teuer das werden kann. 2 Milliarden Dollar Schadenersatz allein für dieses Ehepaar jetzt in dem Prozess. In Euro gerechnet 1,8 Milliarden. Für jeden dieser Ehepartner 900 Millionen Euro. Jetzt kommt noch eine Zahl. Insgesamt 13.400 Glyphosat-Klagen laufen in den USA. Also am Ende könnte das in die Billionen gehen. Bayer wäre pleite.
Dann wäre Bayer mit Sicherheit pleite. Ja, gut, wir kennen das von der Deutschen Bank in den letzten Jahren und auch von verschiedenen anderen Instituten. Dann wird erstmal die Klageanzahl genommen und das hochgerechnet mit dieser ersten Summe. Diese erste Summe ist aber in der Regel, so möge das auch bei Bayer sein, nicht die letzte Summe, sondern das geht deutlich runter. Aber die Frage ist natürlich bei einer solch großen Masse an Klagen, wenn ich da einen Vergleich suchen würde, der müsste dann pro Person ja so niedrig ausfallen, damit sich das für Bayer lohnt, dass wiederum natürlich dann die Kläger sagen würden, nee, für so eine Minisumme, da lasse ich mich nicht vergleichen, sondern dann mache ich mal weiter. Und dieses Weiter ist für den Finanzmarkt und für Investoren natürlich ein Desaster, weil ich weiß, ich habe da eine Blackbox auf dem Konzern drauf. Das war bei der Deutschen Bank so, das ist bei Bayer jetzt so, das will niemand.
Hat Bayer genug Geld zurückgestellt in der Bilanz?
Noch haben sie nicht so wahnsinnig viel zurückgestellt. Das liegt natürlich auch daran, dass deren Juristen noch sagen, das ist alles nicht haltbar und wir glauben, in der letzten Instanz geht das alles gut für uns aus. Da wünsche ich viel Spaß bei den Auseinandersetzungen in den USA. Vielleicht hat Bayer da einfach zu sehr auf europäische Rechtsprechung, auf deutsche Rechtsprechung geguckt und war es naiv, sich dem juristischen Gebaren in den USA so auszusetzen oder ist man da überrascht worden oder wusste man es? Das ist die große Frage.
Sie haben die Deutsche Bank angesprochen. Also die Deutsche Bank war auch lange davon überzeugt, juristisch auf der richtigen Seite zu stehen. VW war auch überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen. Können die Deutschen keine Globalisierung?
Ich glaube, sie können US-Übernahmen nicht. Das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Also mir fällt eigentlich keiner ein, bei dem man sagen könnte, die Deutschen haben das im Endeffekt gut hinbekommen. Kann man auch bei Daimler mal nachfragen. Die haben ja auch entsprechende Erfahrungen. Und können die Deutschen keine Globalisierung? Ich glaube, sie können das schon. Das zeigen sie ja auch mit ihren Absatzmärkten. Und Deutschland ist ja Exportweltmeister. Also das würde dem widersprechen, dass man keine Globalisierung kann. Die Frage ist, ob man in der Lage ist, andere Rechtssysteme, Kulturen gut genug zu verstehen oder ob mittlerweile möglicherweise die ganz, ganz schmale Führungsriege in großen Konzernen so davon getrieben ist, große Geschäfte zu zeigen, Fusionen, Übernahmen zu zeigen, dass man sich da in Risiken reinbegibt, die die Mehrzahl der Fachkundigen nicht eingehen würde. Denn wenn man sich am Markt umhört mit Leuten, die auch sehr viel Finanzmarkterfahrung haben, auch Unternehmenserfahrung, da schütteln erfahrene Leute den Kopf und sagen, so schön Monsanto operativ auch passt, dieses Risiko war zu groß.
Sagt Daniel Saurenz von Feingold Research.
Das ist relativ deutlich. Und wir lösen uns jetzt mal vom Thema Bayer und schauen auf die allgemeine Entwicklung des DAX. Gestern auch in Frankfurt große Sorgen wegen des Handelskriegs mit China. Gestern Abend der Dow Jones dann mit einem Verlust von mehr als 600 Punkten. Wie ist denn die Lage heute Mittag bei Ihnen?
Also der DAX steht etwas im Plus, 0,6% bei 11.947 Punkten. Im Moment kann man sagen, verorten die Anleger ganz offenbar das Risiko, das da aus diesen neuen Importzöllen, die Trump verhängt hat, kommt, in den USA. Aber ich muss auch sagen, die Stimmung hier ist nicht besonders gut. Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat heute das wieder bestätigt. Der Konjunkturindex, der auf Umfragen unter professionellen Anlegern beruht, ist von 5,2 Punkten im April auf minus 2,1 Punkte im Mai gefallen.
Vielleicht können wir gleich den Ölpreis anschließen, Stichwort Iran. Da macht man sich ja auch Sorgen wegen des Vorgehens der USA. Und in diesen Minuten sehe ich gerade hier einen Drohnenanschlag auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Was macht der Ölpreis?
Ja, es ist im Moment noch nicht auf den Ölpreis durchgeschlagen. Der ist gestern schon deutlich gestiegen auf für das Fass Nordseeöl rund 71 Dollar. Und da steht er auch jetzt im Moment. Aber Sie haben natürlich recht, die Spekulation mit dem Iran, die gibt es. Man macht sich da durchaus Gedanken, ob das Angebot negativ beeinflusst werden könnte in der nächsten Zeit.
Dann die Autobauer vielleicht noch kurz. Die stehen ja auch immer im Fokus beim Handelsstreit.
Ja, aber die Aktien heute leicht im Plus. Für den Moment also hält sich da eher die Hoffnung, dass zumindest was die von Trump befürchteten Autozölle gegen die Deutschen angeht, dass das erstmal aufgeschoben ist.
Und dann noch ganz kurz vielleicht noch die von Finanzinvestoren geplante Übernahme des Online-Marktplatzbetreibers Scout24. Die ist geplatzt. Das ist auch ein Thema bei Ihnen, oder?
Ja, die Aktie von Scout24 fällt um 5%. Aber die Händler finden es eigentlich ganz gut, dass die Übernahme nicht stattfindet. Die Anteilseigner von Scout24 haben das nicht angenommen, weil sie ganz offenbar den inneren Wert ihrer Firma höher ansetzen. Jetzt habe ich noch für Sie die Anleihen, Euro und das Gold. Der Eurokurs steht heute wenig verändert bei einem Dollar 12,31. Bei den Staatsanleihen die sogenannte Umlaufrendite einen Tick niedriger als gestern bei minus 0,13%. Und Gold 1.296 Dollar und 75 US-Cent ist der Preis im Moment. Das ist 13,80 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit.
Vielen Dank nach Frankfurt, Konrad Busen. Und seit gestern Abend sind zwei Dinge klar. Volkswagen baut die von der IG Metall so energisch geforderte Batteriezellenfertigung in Salzgitter. für rund 1 Milliarde Euro. Und die Lkw-Tochter Traton mit den beiden Herstellern MAN und Scania soll nun doch möglichst noch vor der Sommerpause an die Börse gebracht werden. 2 Weichenstellungen genau vor der heutigen Hauptversammlung von VW. Ob das die Aktionäre davon abhalten konnte, kritische Nachfragen zu stellen, zum Beispiel dazu, dass das VW-Management alles auf eine einzige Karte setzt, auf das Elektroauto. Unser Niedersachsen-Korrespondent und VW-Experte Dietrich Mohaupt ist bei der Hauptversammlung in Berlin heute dabei.
Die Mobilität der Zukunft gestalten. VW-Chef Herbert Diess wird nicht müde, dieses Ziel, diesen Anspruch des Konzerns immer wieder zu betonen. Und er setzt dabei alles auf eine Karte, auf die Elektromobilität, konkret auf den batterieelektrischen Antrieb. Seit Wochen wiederholt der Konzernchef das bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Auch heute wollte er zum Auftakt der Hauptversammlung keine Zweifel lassen.
Das ist der einzige Weg, die Klimaziele zu erreichen. Dem Auto Zukunft zu geben, die Mobilität auch in einer CO2-freien Welt zu sichern. Wir sind überzeugt, das ist der richtige Weg.
Der Konzern geht mit dieser Festlegung auf den batterieelektrischen Antrieb eine nicht ganz risikofreie Wette ein. Eine Wette darauf, dass die Kunden diesen Wandel der Mobilität so auch mitmachen. Eine Wette darauf, dass die Rahmenbedingungen für diesen Wandel stimmen. VW nimmt dafür in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand. Rund 1 Milliarde Euro allein für den Aufbau einer Batteriezellenfertigung im Werk Salzgitter. Ein Signal auch in Richtung der Aktionäre, aber natürlich nur ein erster Schritt, betont der für die Sparte Beschaffung und Komponente zuständige Vorstand Stefan Sommer.
Es ist ein erster Batteriezellfertigungsstandort. Wichtig sind für uns die Parameter Wirtschaftlichkeit, aber auch die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Die Kapazität, die wir benötigen für unsere Elektrifizierungsoffensive, lässt hier sicherlich noch Spielraum in der Zukunft offen.
Allerdings nur, wenn wirklich die Rahmenbedingungen stimmen, mahnte Vorstandschef Herbert Diess in diesem Zusammenhang noch einmal an.
Elektromobilität ist ein Systemwechsel. Kein Automobilhersteller kann diesen Systemwechsel vollziehen. Wir brauchen Ladeinfrastruktur und wir brauchen vor allem CO2-freien Strom. Elektromobilität muss einhergehen mit einer Energiewende in der Primärenergieerzeugung. Dafür, glaube ich, sind die Weichen gestellt und es ist auch in der Politik erkannt.
Volle Konzentration auf die E-Mobilität, das schmeckt nicht allen Aktionären. VW könne es sich nicht leisten, durch den Fokus auf eine Technologie auf anderen Gebieten den Anschluss zu verlieren, warnte zum Beispiel Ulrich Hocker von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW.
Also es sieht so aus, als ob die Community insgesamt sich auf die E-Mobilität einigt. Und man kann immer sagen, so viel Geld kann sich nicht irren, wenn sich alle zusammen da einig sind. Aber VW sollte auch die alternativen Antriebe weiterhin bauen und entwickeln.
Das aber hört auch Herbert Diess. Erdgasantrieb, Hybridlösungen und Brennstoffzellenantriebe seien weiterhin Teil der Konzernstrategie, betont er. Die Hauptlast des Mobilitätswandels werde aber die batterieelektrische Technologie tragen. Sie sei das Schlüsselelement für die angestrebten Ziele. Der Volkswagen-Konzern müsse diesen Wandel auch international prägen. Die jüngsten Eskalationen im drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China sind dabei sicher nicht hilfreich. Eher ausweichend reagierte Diess deshalb auch auf die Frage, ob er denn fest mit US-Strafzöllen auch auf europäische Autoexporte rechne.
Da fragen Sie den Falschen. Ich glaube, wir haben alles Mögliche getan, um diese Zolldiskussion zu deeskalieren und in die richtige Richtung zu bewegen.
Dietrich Mohaupt aus Berlin. Und noch eine zweite wichtige Hauptversammlung, und zwar beim Energiekonzern E.ON. Warten auf Brüssel heißt es da. Die EU-Kommission prüft derzeit den Kauf der RWE-Tochter Innogy. E.ON hat sich bisher zuversichtlich gezeigt, die Genehmigung aus Brüssel in der zweiten Jahreshälfte zu erhalten. Mehr dazu jetzt von unserem Korrespondenten Olaf Biernath aus Essen.
Das Essener Energieunternehmen E.ON sieht sich beim radikalen Umbau des Konzerns auf Kurs. In einer ruhigen Hauptversammlung in der Essener Grugerhalle, bei der einige Plätze leer blieben, erklärte Konzernchef Theissen den Aktionären die neue Strategie. Nach dem Verkauf der Atomenergiesparte konzentriert E.ON sich jetzt auf das Geschäft mit Netzen und dem Vertrieb von Energie. Bei der Übernahme der RWE-Tochter Innogy ist E.ON zuversichtlich, grünes Licht von der EU zu bekommen. Die Wettbewerbshüter prüfen derzeit, ob der Verkauf rechtens ist und haben dabei bereits Bedenken geäußert. E.ON hält das jedoch für unbegründet. In der Klimaschutzdebatte spricht sich E.ON-Chef Johannes Theissen für eine CO2-Abgabe für alle Wirtschaftsunternehmen aus. Diese soll bei 35 Euro pro ausgestoßener Tonne liegen. Gleichzeitig solle die Stromsteuer sinken. Das würde vor allem kleinere Privathaushalte entlasten. E.ON rechnet am Ende des Jahres mit einem Gewinn auf Vorjahresniveau von rund 1,5 Milliarden Euro.
Olaf Biernat zur Hauptversammlung bei E.ON. Enteignung, ein Wort, das aktuell im politischen Berlin die Runde macht. Juso-Chef Kevin Kühnert sei Dank. Die Sparkassen sehen das Thema aus einem ganz anderen Blickwinkel. Die deutsche Politik müsse sich endlich hinter die Sparer stellen und deren Enteignung stoppen, sagte der Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse, Harald Vogelsang, jetzt dem Hamburger Abendblatt. Der Grund: die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die bei einer steigenden Inflation das Vermögen der Sparer schwinden lässt. Ein Hauptthema für den ab morgen tagenden 26. Deutschen Sparkassentag in Hamburg. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder war bei der Auftaktpressekonferenz dabei.
Beim diesjährigen Sparkassentag wird es eine Hamburger Erklärung geben, verkündete heute der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands Helmut Schleweis. Gemeinsam allem gewachsen ist diese Erklärung überschrieben, die Schleweis als Antwort auf die drängenden Probleme der Gegenwart versteht.
Wir sind überzeugt, dass Globalisierung und vor allem aber die Digitalisierung große Innovationssprünge und einen höheren Wohlstand möglich machen können. Hier in Hamburg, dem Tor zur Welt, plädieren wir deshalb für mehr weltweite Arbeitsteilung, für freie Märkte und für einen offensiven Einsatz digitaler Technologien.
Die 7 Punkte der Erklärung enthalten ein Bekenntnis zu Europa, die Forderung nach mehr Wohnungsbau und Eigentumsförderung und zur Stärkung strukturschwacher Regionen. Dazu gehöre auch, so Schleweis, dass der Mittelstand gestärkt und Steuerschlupflöcher für Unternehmen beseitigt werden. Und natürlich hofft der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands auf eine Zinswende der Europäischen Zentralbank. Da die aber kaum vor Mitte bis Ende 2020 zu erwarten sei, wünscht sich Schleweis, dass die deutsche Kreditwirtschaft von der Zahlung der anfallenden Negativzinsen in Höhe von immerhin 7 Milliarden Euro befreit wird.
Und wenn man dann dazu sieht, dass die amerikanischen Banken von der Fed in der Größenordnung zwischen 35 und 40 Milliarden Zinsen bekommen, dann sieht man natürlich auch, wenn man über die Leistungsfähigkeiten der Banken USA und Deutschland spricht, da gibt es natürlich auch strukturelle Unterschiede.
Die Kunden der Sparkasse legen ihr Geld zurzeit vor allem als Tagesgeld an und machen durch die Niedrigzinsen und die demgegenüberstehende Inflationsrate noch immer Verluste, so Helmut Schleweis. Am Ende entstünde dadurch ein durchaus nachvollziehbarer Unmut in der Gesellschaft.
Das muss man eben ganz ehrlich sagen, in Zeiten der Niedrigzinspolitik werden speziell die Vermögensklassen Immobilien oder Sachwerte, sprich Aktien, bevorteilt. Man könnte sagen, es ist eine Umverteilung von Privat zu Staat und von unten nach oben.
Zu seiner Idee, die Anzahl der Landesbanken zu reduzieren, hielt sich Helmut Schleweis heute bedeckt. Über den Fortbestand der Landesbanken würden natürlich deren Eigentümer entscheiden, versichert der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Trotzdem hält er an der Idee fest, die Struktur der Landesbanken weiterzuentwickeln.
Und weiterentwickeln heißt, bei vielen Geschäften, die eben von Landesbanken gemacht werden, sei es Kapitalmarktgeschäfte und ähnliche, die skalengetrieben sind, das heißt, die relativ große Mengen benötigen und wo wir in einem globalen Wettbewerb stehen, dass wir leistungsfähiger werden, wenn wir eine Sparkassenzentralbank haben. Und da ist natürlich, das muss man zugeben, die Idee erstmal leichter formuliert als die Antworten, die darauf zu geben sind.
Beim morgen beginnenden Sparkassentag werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz zu den über 3000 Teilnehmern sprechen. Für morgen früh sind Proteste vor dem Tagungszentrum angekündigt. Die Initiative Urgewalt will darauf aufmerksam machen, dass die Sparkassen über den Deka-Investmentfonds auch Unternehmen der Rüstungs- und Braunkohleindustrie unterstützen. Und das hätte, so die Kritiker, mit der Gemeinwohlorientierung der Sparkassen nichts zu tun.
Axel Schröder berichtete, in der EU müssen die Arbeitszeiten von Beschäftigten komplett erfasst werden. Das hat nun der Europäische Gerichtshof in Luxemburg klargestellt. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Der EuGH verwies auf die Arbeitszeitrichtlinie und die Grundrechtecharta. Diese verpflichteten die Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung. Nur die Überstunden zu erfassen reiche nicht aus. Die Folge, alle EU-Staaten müssten Arbeitgeber verpflichten, ein System einzurichten, um die tägliche Arbeitszeit zu messen. Martha Bönig vom Deutschen Gewerkschaftsbund begrüßte das Urteil, weil es derzeit Lücken gebe.
Und das bedeutet in der Praxis, dass in vielen Branchen die Arbeitszeiten gar nicht erfasst werden und das geht einseitig zulasten der Beschäftigten.
Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände reagierte entsetzt auf das Urteil. Auch Karl Brenke, Arbeitsmarktexperte vom DIW, sieht das Urteil kritisch.
Das ist natürlich meines Erachtens volkswirtschaftlich gesehen ein erheblicher Verlust, denn das bringt den Unternehmen zusätzliche Kosten. Es bringt zusätzlichen Aufwand für alle Beteiligten, auch für die Arbeitnehmer. Und es geht eigentlich in zunehmendem Maße an der Realität des Arbeitslebens vorbei.
Das ganze Interview mit Karl Brenke hören Sie 14.35 Uhr in Campus und Karriere. Kanzlerin Merkel hat sich offen dafür gezeigt, dass Deutschland bis 2050 CO2-neutral werden könnte. Das Klimakabinett der Bundesregierung werde beraten, wie das gehen könnte. Werde eine vernünftige Antwort gefunden, könne sich Deutschland der Initiative 9 weiterer EU-Länder anschließen, sagte Merkel beim Petersberger Klimadialog. Die Verbraucherpreise in Deutschland haben im April deutlich zugelegt. Grund ist dem Statistischen Bundesamt zufolge die Osterreisewelle. Stark verteuerte Pauschalreisen trieben die Inflationsrate auf 2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März hatte sie noch bei 1,3% gelegen.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Auch hier geht es noch einmal um Bayer und die US-Tochter Monsanto. Nach dem Auftauchen einer Liste mit Angaben zu rund 200 Kritikern in Frankreich sah sich die Konzernführung nun zu einer Entschuldigung veranlasst.
Für die Süddeutsche Zeitung steht damit endgültig fest: Monsanto ist für Bayer ein Minenfeld. Den Lageplan der Sprengsätze haben Monsanto-Chef Grant und die anderen Manager nicht verraten. Sie sind mit vollen Taschen davongezogen. Bayer-Chef Baumann und seine Mannschaft sind hohe Risiken eingegangen, die sie glaubten, beherrschen zu können. Die Anleger und Aktionäre haben sie dafür schon abgestraft. Zusätzlich zu den Klagen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat drohen nun die Klagen wegen Verletzung des Datenschutzes. Beides kann den Konzern Millionen, vielleicht sogar Milliarden Euro kosten. Welcher Sprengstoff steckt noch in den Akten von Monsanto? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt, die Liste habe die Verantwortlichen in Leverkusen übers Wochenende derart aufgeschreckt, dass sie gestern spontan ihren neuen Mann für brisante politische Kommunikation ins Spiel brachten. Der frühere Grünen-Politiker Berninger distanzierte sich mit einer Anleihe aus der Fußballersprache deutlich von den Monsanto-Praktiken. Die Botschaft lautet: Bayer duldet solche Foulspiele künftig nicht mehr. Fragt sich nur, um im Bild zu bleiben, warum die Trainer ihre Taktik erst so spät umgestellt haben. Mit Berningers Grätsche hat Bayer zwar versucht, ein klares Signal zu setzen, das Spiel ist damit aber noch lange nicht gedreht. Wenig Zustimmung bekommt Justizministerin Barley für ihren Vorstoß zu einer weiteren Verschärfung der Mietpreisbremse. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet: Die Mietpreisbremse funktioniert nicht. Besser wäre es, das Steuerungsinstrument direkt abzuschaffen. Zum einen hat es bislang nicht für spürbare Verbesserungen gesorgt. Zum anderen verzerrt es den Markt, etwa zulasten kleinerer Gemeinden. Die Politik sollte die Landflucht nicht auch noch fördern. Wer in einer Stadt arbeitet und sich ortsübliche Mieten oder Pendeln nicht leisten kann, dem muss der Staat in Form von Sozialwohnungen oder günstigen Verkehrsmitteln unter die Arme greifen. Und die Nürnberger Nachrichten urteilen: Die Mietpreisbremse wirkt wie ein stumpfes Schwert, denn sie ändert weder etwas an der Nachfrage noch am Angebot. Dass Barley das Instrument nun verschärfen will und dies sehr zaghaft, wird entsprechend wenig bringen.
Das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Und nach den Nachrichten dann hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer. Ein Thema dann: rätselhafte Todesfälle, der Armbrustfall in Passau.